Deutschlandfunk.
Hallo, willkommen im Hörsaal. Ich bin Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Der Hörsaal ist eine Produktion von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen hier für euch jede Woche die spannendsten Vorträge aus der Wissenschaft. Und heute erfahrt ihr, wie Wissenschaft mit Hilfe von Genetik Menschheitsgeschichte rekonstruieren kann.
DNA und Geschichte hängt eng zusammen. Wenn man es richtig anstellt, dann kann man geschichtliche Ereignisse aus der DNA ablesen.
Hier hört ihr Stefan Schiffels.
Das Genom ist wie so eine Art Archiv unserer Vorfahren und wir können darin zurückblättern, wenn wir es richtig anstellen.
Stefan Schiffels ist Populationsgenetiker am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie und er ist unser Redner heute im Hörsaal. Als Populationsgenetiker arbeitet Stefan Schiffels mit der DNA unserer Vorfahren, also mit DNA von Menschen, die vor Tausenden von Jahren gelebt haben. Dafür extrahiert er DNA aus alten Knochenfunden. Und das geht so.
Man hat Schutzanzüge an, damit man die spärlichen Reste an DNA in den Knochen nicht verunreinigt durch seine eigene DNA. Und dann sägen wir Knochen auf, bohren in das Innere, wie mit einem Zahnarztbohrer tatsächlich, und bohren ein bisschen Knochenmehl raus. Das wird dann extrahiert im Labor.
Mit dieser Methode hat man zum Beispiel nachweisen können, dass der moderne Mensch aus Afrika nach Westeurasien gewandert ist. Und dass er sich dort mit dem Neandertaler vermischt hat, der damals dort gelebt hat.
Wir können also mit alter DNA ein Stück weit in der Zeit reisen und näher an die Ereignisse rankommen, an denen wir interessiert sind und damit auch viel genauer bestimmen, wann sich zum Beispiel solche Begegnungen ereignet haben, wie zum Beispiel die Begegnung zwischen dem modernen Menschen und dem Neandertaler.
Der Vortrag von Stefan Schiffels heißt Gene und Geschichte, wie alte DNA unsere bewegte Vergangenheit erzählt. Und er hat ihn am 20.06.2025 im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften in Leipzig gehalten.
Ja, dann heiße ich Sie herzlich willkommen zum Vortrag hier heute Abend im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie. Mein Name ist Stefan Schiffels, ich bin Forschungsgruppenleiter für Populationsgenetik. Ich beschäftige mich damit, wie wir mithilfe von genetischen Daten Menschheitsgeschichte rekonstruieren können und was das alles beinhaltet, wie tief wir dabei zurückgehen können oder auch wie auch in die jüngere Vergangenheit. Davon will ich Ihnen jetzt ein paar Einblicke geben. Wie bei jeder Geschichte fängt man am besten am Anfang an. Unsere eigene Spezies, also der moderne Mensch, ist wahrscheinlich vor ungefähr 200.000, 300.000 Jahren in Afrika entstanden. Die ältesten Fossilien, die tatsächlich eindeutig unseren Vorfahren zuzuordnen sind, also die von der Schädelform her so aussahen, wie wir auch heute ungefähr, die wurden vor 300.000 Jahren in Marokko gefunden. Und von dort hat es lange gedauert. Es gab immer wieder auch, ich sag mal, Versuche des Menschen aus Afrika rauszukommen. Es gibt Funde in China und vor allem auch im Nahen Osten, in der Levante, also im östlichen Mittelmeerraum, wo wir auch Funde von modernen Menschen gefunden haben, auch schon deutlich früher. Aber tatsächlich richtig losging es erst gegen 50.000 Jahren. Das ist ungefähr der Zeitraum, in dem der moderne Mensch dann die Kontinente außerhalb Afrikas besiedelt hat. Eurasien, Australien und schließlich vor 20.000 Jahren, vor 15.000 Jahren, die damalige Landbrücke zwischen Asien und Amerika überquert hat. Das Meer war damals deutlich niedriger, vielleicht 100 Meter niedriger. Und dadurch entstand zwischen diesen beiden Großkontinenten eine Landbrücke. Und über diese Landbrücke sind die Menschen zum ersten Mal nach Amerika gekommen. Und wir wissen das alles aus verschiedenen Quellen. Zum Beispiel aus der Archäologie, aus den Funden menschlicher Skelettreste, aus den Funden menschlicher Überbleibsel, Hinterlassenschaften. Aber wir können uns zunehmend auch die Genetik zunutze machen. Das wichtigste Element hierbei ist die DNA. Das ist ein Makromolekül, ein langes Molekül, was jeder von uns in unseren Zellen trägt. Und wahrscheinlich haben Sie es auch schon mal gehört, DNA kann man sich vorstellen wie eine ganz lange Sequenz von 3 Milliarden kleinen Buchstaben. Und jeder von uns hat von diesen Buchstabenfolgen 2 Kopien, nämlich einen von unserem Vater und einen von unserer Mutter. Und jetzt kann man diese Genomsequenzen vergleichen und wir stellen fest, dass in etwa 1 von 1000 von diesen Buchstaben unser Vater und unsere Mutter sich unterscheiden. Also 999 exakt gleich und dann das 1000ste ist vielleicht unterschiedlich. Und das mag jetzt erstmal nicht viel klingen, 1000stel sozusagen der Genomkopien unterscheiden sich, aber weil das Genom eben so unglaublich lang ist, 3 Milliarden, bleiben da immer noch ein paar Millionen Unterschiede zwischen unseren beiden elterlichen Genomsequenzen. Und Diese Unterschiede, die reichen aus, um für uns wichtige Aufschlüsse zu geben über Verwandtschaft zwischen verschiedenen Menschen. Das ist nicht nur theoretisch, das funktioniert ganz konkret. Wenn Sie sich zum Beispiel Ihren Cousin, Ihre Cousine vorstellen, dann gehen Sie zu zweit zurück auf 6 Großeltern. Normalerweise hat jeder 4 Großeltern. Das heißt, 2 nicht verwandte Menschen hätten 8 Großeltern, aber Ihre Cousine und Ihr Cousin haben halt einen Großelternteil, so wie Sie. Das heißt, Sie haben zusammen 6 Großeltern. Da gibt es also einen gemeinsamen Vorfahren in der sehr jungen Vergangenheit. Und dieser Vorfahre führt dazu, dass eben Teile des Genoms geteilt sind zwischen ihnen. Und das ist genau die Methode, mit der zum Beispiel Firmen, die genetische Tests anbieten und ihnen dann sagen können, wo sind denn ihre Cousins zweiten und dritten und vierten Grades, die nutzen diese Methode, um festzustellen, in ihrer riesigen Datenbank finde ich denn noch jemanden, der so einen Genabschnitt hat wie Sie. Ich habe das tatsächlich mal gemacht vor ein paar Jahren. Man spuckt da in so ein Röhrchen und schickt das ein. Und dann bekommt man zum Beispiel ein Ergebnis zurück, was einem auf einer Karte aufzeigt, wo meine Verwandten leben. Und tatsächlich kam bei mir raus, wenig überraschend, dass meine Verwandten aus den beiden Bereichen kommen, wo meine Eltern herkommen, nämlich einerseits so im Grenzbereich Frankreich-Deutschland, Eifel, also Bereich Rheinland-Pfalz und im anderen Bereich Bayern. Tatsächlich diese beiden Regionen tauchten auch auf. Aber was halt auch auftauchte, ist ein ziemlich großer Anteil von Verwandten, die ich in den Vereinigten Staaten habe und in Nordamerika. Und das liegt natürlich daran, dass in den letzten 300 Jahren, 400 Jahren große Immigrationsbewegungen stattgefunden haben. Und diese Migrantinnen und Migranten, die damals nach Amerika gefahren sind, die haben natürlich Nachkommen bekommen bis heute. Und wenn ich von damals ein paar Verwandte habe, die vielleicht 8 Generationen oder so zurückgehen, dann kann das noch identifiziert werden mit diesen Methoden. Das heißt, wir sehen schon, DNA und Geschichte hängt eng zusammen. Wenn man es richtig anstellt, dann kann man geschichtliche Ereignisse aus der DNA ablesen. So wie diese Firmen das tun, wenn es zum Beispiel um diese Auswanderungswellen nach Amerika vor 300 Jahren ging. Jetzt interessieren wir uns in der Populationsgenetik natürlich nicht nur für die letzten 300 Jahre. Wir wollen ja Menschheitsgeschichte verstehen. Und dafür kann man sich vorstellen, dass man dieses Grundprinzip, dass man nämlich geteilte genetische Abschnitte sucht zwischen Menschen, noch viel weiter zurückverfolgen kann. Man kann das 10, 20, 30, aber auch 100, sogar tausende Generationen zurückverfolgen. Und ein wichtiger Untersuchungszeitraum, wo wir das gemacht haben, wo Kollegen von mir das gemacht haben, bezieht sich auf den Neandertaler. Der Neandertaler war eine Gruppe von Menschen, die sah ein bisschen ähnlich aus wie wir, aber nicht exakt. Etwas robusterer Körperbau, etwas breiterer Körperbau. Aber wenn man sich so einen Neandertaler heute im Anzug vorstellen würde, der könnte ja auch im Raum sitzen. Ich weiß nicht, wie sehr er auffallen würde. Ein bisschen schon, dickere Augenbrauen, schon ein paar Schädelformunterschiede. Aber im Großen und Ganzen kein großer Unterschied zu uns. Ähnliche Gehirnmasse, ähnliches Verhalten. Ein sehr, sehr entfernter Cousin von uns. Und diese Neandertaler, die lebten in Eurasien schon deutlich bevor unsere Vorfahren aus Afrika rauskamen. Und man hat festgestellt, anhand der DNA, anhand dieser Methode, dass es zu einer Vermischung gekommen sein muss zwischen dem modernen Menschen und dem Neandertaler. Und das Spannende ist, dass man tatsächlich nachweisen kann, in ihrem Erbgut, in jedem von unseren Erbgut, kann man kleine Schnipsel vom Neandertaler nachweisen. Also der Neandertaler hat damals Westeurasien besiedelt. Es gibt auch noch andere Menschengruppen, die in Ostasien waren. Die heißen dann etwas anders, aber da rede ich heute nicht von. Der Neandertaler lebte jedenfalls da, wo der Mensch hingewandert ist, nach Westeurasien. Und wahrscheinlich kam es im Nahen Osten zu dieser Vermischung. Wie hat man das jetzt genau rausgefunden? Das Wichtigste ist diese große wissenschaftliche Revolution, die vor 20, 30 Jahren stattgefunden hat, nämlich die Möglichkeit, alte DNA zu sequenzieren und genetische Informationen zu extrahieren. Maßgeblich dafür verantwortlich ist Svante Paabo, Direktor hier im Institut, und er hat dafür auch den Nobelpreis in Medizin oder Physiologie 2022 erhalten. Und er hat diese Methoden entwickelt, mit denen wir heute alle arbeiten. Man arbeitet im Reinraum, man hat Schutzanzüge an, damit man die spärlichen Reste an DNA in den Knochen nicht verunreinigt durch seine eigene DNA. Und dann sägen wir Knochen auf, bohren in das Innere, wie mit einem Zahnarztbohrer tatsächlich, und bohren ein bisschen Knochenmehl raus. Das wird dann extrahiert im Labor und gibt jede Menge optimierte Schritte, die mittlerweile entwickelt wurden. Und das führt dann dazu, dass wir am Ende tatsächlich DNA-Sequenzen erhalten. Genau solche DNA-Sequenzen, wie sie zum Beispiel auch von den Testfirmen erstellt werden, wo sie ihren Speichel hinschicken. Und mit dieser Methode konnte man zum ersten Mal nachweisen, dass wir unser Erbgut eben Neandertaler-Schnipsel hat. Das sieht, wenn man es aus der Vogelperspektive anguckt, nicht besonders beeindruckend aus, aber tatsächlich kann man in allen heute lebenden Menschen egal wo sie auf dem Planeten leben, außerhalb Afrikas oder sagen wir mal mit Herkunft außerhalb Afrikas, kann man diese Neandertaler-Schnipsel nachweisen. Wir haben auch ungefähr alle gleich viel, ungefähr 2%, leichte Unterschiede, aber im Großen und Ganzen etwa ein Fünfzigstel unseres Erbguts geht auf den Neandertaler zurück. Das Spannende ist jetzt mit dieser Methode, mit der man eben diese Genabschnitte feststellen kann, können wir ja auch feststellen, wie weit eine Begegnung zwischen zwei Gruppen etwa zurückgeht. Also wie weit ein gemeinsamer Vorfahre zurückliegt. Wenn Sie an den Cousin denken, dann haben Sie einen relativ großen Abschnitt Ihres Genoms, die Sie teilen. Bei Geschwistern ist es noch viel mehr, da ist es ein ganzes Chromosom. Aber je weiter Sie zurückgehen, desto kleiner werden diese Schnipsel. Das heißt, Sie haben jetzt eben beim heute lebenden Menschen winzig kleine Abschnitte, die auf den Neandertaler zurückgehen. Und das Spannende ist jetzt, wir können eben nicht nur gucken, wie es in heutigen Menschen aussieht, sondern wir können auch vor allem gucken, wie es in längst verstorbenen Menschen aussieht. Zum Beispiel Menschen, die nah an der Zeit gelebt haben, als diese Vermischung mit dem Neandertaler stattfand. Man hat zum Beispiel Individuen aus Rumänien und aus Tschechien untersucht, die vor 40.000 Jahren gestorben sind. Also deutlich näher an dieser Begegnung, wo sich unsere Gruppen mit dem Neandertaler begegnet sein müssen zum ersten Mal. Und diese Menschen haben viel, viel längere Abschnitte von Neandertaler-Erbgut in ihren Chromosomen, also in ihrer DNA. Und diese langen Fragmente, die weisen darauf hin, dass diese Menschen tatsächlich entfernte Cousins gewesen sein müssen. Das müssen Menschen gewesen sein, die in den letzten 10, 20 Generationen in ihrem Stammbaum einen Neandertaler als Urgroßvater oder so hatten. Das kann man also beweisen mit der Länge dieser Fragmente. Wir können also mit alter DNA ein Stück weit in der Zeit reisen und näher an die Ereignisse rankommen, an denen wir interessiert sind, und damit auch viel genauer bestimmen, wann sich zum Beispiel solche Begegnungen ereignet haben, wie zum Beispiel die Begegnung zwischen dem modernen Menschen und dem Neandertaler. Es gibt noch eine zweite wichtige Sache, die wir mit diesen Fragmenten untersuchen können, weil wir ja feststellen können, wie weit ein gemeinsamer Vorfahre zurückliegt, wenn wir uns ein geteiltes Stück DNA anschauen. Mit der Länge dieses Abschnitts können wir bestimmen, wie weit der gemeinsame Vorfahre zurückliegt. Und damit können wir Populationsgrößen messen. Das klingt erstmal wie eine abstrakte Sache, ist aber tatsächlich eine elementare Größe in der Populationsgenetik und auch für das Verständnis menschlicher Populationen. Wie groß waren eigentlich die Gruppen unserer Vorfahren zu bestimmten Zeiten? Das ist schwierig, das genau festzustellen und absolut. Also wir kriegen jetzt keine Zahlen raus, die uns sagen, auf dem gesamten Planeten haben 40.000 vor Christus 2 Millionen Menschen gelebt. Das kriegen wir nicht raus. Wir nennen das effektive Populationsgröße. Das ist eine Größe, die kann man nicht absolut verstehen, aber die kann man zumindest relativ verstehen. Das heißt, wir sehen, wann ging es runter, wann ging es hoch, was für katastrophale Ereignisse hat der Mensch vielleicht erlebt, haben unsere Vorfahren vielleicht erlebt. Und wenn wir das machen und alles jetzt wieder auf den modernen Menschen bezogen, wenn wir die Genome anschauen von heutigen Menschen aus zum Beispiel dem indigenen Amerika, aus Afrika, aus Eurasien, aus Europa, aus Papua-Neuguinea, aus Japan, aus allen Herren Ländern, dann finden wir, so könnte man es auch erwarten, wir haben natürlich fast in allen Kontinenten eine massive Expansion. Das heißt, wir gehen davon aus, dass es in den letzten paar tausend Jahren in fast allen Kontinenten, dass die menschliche Population gewachsen ist. Das ist nicht überraschend. Spannend wird es aber, wenn wir jetzt weiter zurückgucken. Wenn wir weiter zurückgucken, sehen wir plötzlich, dass diese unterschiedlichen Kurven nach und nach zusammenlaufen. Die erste Zusammenkunft zwischen diesen Kurven, die wir feststellen, sind zum Beispiel die Kurven indigener Amerikaner, zum Beispiel aus Mexiko und Peru. Diese Kurven laufen zusammen vor etwa 20.000, 15.000 Jahren. Und zwar in einem unglaublich tiefen, wir nennen das Flaschenhals, also die Populationsgröße ist wahnsinnig nach unten gegangen, aber von diesem Zeitpunkt laufen diese Kurven gemeinsam. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Menschen in Nordamerika und in Südamerika eben auf eine gemeinsame Ursprungspopulation zurückgehen vor 15.000 Jahren. Wir sehen also in den Genomen, ohne dass wir dem Computer irgendwas verraten haben darüber, wann die ersten menschlichen Überreste in Amerika aufgetaucht sind, sehen wir in den Genen, wann dieses Ereignis passiert sein muss. Denn dieser massive Flaschenhals vor 15.000 Jahren, der wird wahrscheinlich damit einhergegangen sein, dass eben damals nur wenige, vielleicht ein paar hundert Familien oder so über diese Landbrücke nach Amerika gegangen sind und sich dann von dort aus massiv ausgebreitet haben. Wenn wir jetzt weiter zurückgehen, dann sehen wir, dass die Kurven indigener Amerikaner eben weiter zurückgehen und dort zusammengeführt werden mit Kurven aus dem restlichen Planeten außerhalb Afrikas, also aus Asien und Europa und Australien. Diese Kurven laufen jetzt mit den Kurven von den Amerikanern zusammen und geben wieder eine tiefe Ursprungspopulation vor ungefähr 60.000 Jahren. Wir wissen also, dass alle Menschen außerhalb Afrikas auf diese eine Gruppe zurückgehen müssen, die ebenfalls einen tiefen Flaschenhals erlebt hat, vor ungefähr 60.000 Jahren. Und auch dieser Flaschenhals geht wahrscheinlich zusammen mit einem Ereignis in der Menschheitsgeschichte, das eben Menschen aus einem Kontinent raus, nämlich aus Afrika und den Rest der Welt sozusagen besiedelt haben. Und erst wenn wir bis ein paar hunderttausend Jahre zurückgehen, finden wir, dass alle diese Kurven zusammenlaufen, dass also alle menschlichen Gruppen, die wir heute sehen, aus einer Ursprungspopulation gekommen sind. Ich will diese abstrakten Graphen gerne zeigen, weil sie deutlich machen, dass wir in den Genen Menschheitsgeschichte wirklich rauslesen können und sehen können. Es geht also nicht nur darum, dass wir sehr abstrakte Berechnungen anstellen, sondern wir können wirklich Menschheitsgeschichte in den Genen lesen und sehen. Das Genom ist wie so eine Art Archiv unserer Vorfahren und wir können darin zurückblättern, wenn wir es richtig anstellen. Jetzt habe ich Ihnen viel über tiefe Vergangenheit erzählt, über Neandertaler, über die Bevölkerung des Menschen, über den gesamten Planeten. Was ist denn eigentlich mit den etwas jüngeren Zeitschichten, in denen wir auch viel mehr wissen aus Archäologie und aus Schriftquellen? Eines der wichtigsten Ereignisse und Transformationen, die in der Menschheitsgeschichte stattgefunden haben, und zwar überall auf der Welt, in Europa, in Ostasien, in Südamerika, in Afrika, ist die Transformation von Jägern und Sammlern zur Sesshaftwerdung, also zum Ackerbau und zur Viehzucht. Das war eine fundamentale Transformation, die auf der ganzen Welt stattfand, und zwar erst in den letzten 10.000 Jahren. Es geht eine ganze Menge damit einher, zum Beispiel eine Veränderung der Ernährung. Das Verhalten ändert sich völlig. Wir haben plötzlich Keramik, wir bauen plötzlich Gefäße, in denen man Nahrung aufheben kann. Wir bauen Siedlungen, wir fangen an, in Häusern zu leben. Wir betreiben Ackerbau, wir betreiben Viehzucht. All diese Dinge kann man in Archäologie erkennen. Archäologen haben viel Spezialisierung darin entwickelt, genau diese Unterschiede festzustellen und genau zu kartieren, wann auf der Welt dieser Übergang zwischen Jägern und Sammlern und Ackerbau stattgefunden hat. Und in Europa kann man das ganz besonders engmaschig kartieren. Und in Europa stellt sich raus, dass die allerersten Menschen, die angefangen haben, auf die Idee zu kommen, Wildgräser, die sie gefunden haben, wieder neu auszusäen und damit sich eine Grundlage zu bilden über die Jahre und über die Generationen hinweg, dass diese Menschen vor ungefähr 10.000 Jahren vor Christus, also etwa fast 12.000 Jahren, in einer Region zwischen der Levante, also dem östlichen Mittelmeerraum, und Mesopotamien, also dem Zweistromland heutigen Irak, in einer Region, die wir heute als fruchtbaren Halbmond bezeichnen, weil er so halbmondförmig eben von der Levante nach Norden übers Zweistromland geht. Und in dieser Region haben die Menschen vor fast 12.000 Jahren zum ersten Mal angefangen, diese neue Technologie zu nutzen und diesen Übergang zu praktizieren. Das ist alles jetzt rein archäologisch erzählt. Von dort aus breitet sich diese Idee, diese neue Technologie oder diese neuen Technologien aus und erreichen schließlich Westanatolien, ungefähr 8000 vor Christus, und breiten sich dann von dort aus weiter aus auf den Balkan, ungefähr 6000 vor Christus, um dann von dort aus sich eigentlich über zwei wesentliche Routen weiter nach Westeurasien auszubreiten oder Europa, nämlich eine südliche Route über den Mittelmeerraum und eine nördliche Route vielleicht entlang der Donau nach Zentraleuropa und schließlich vor 4000 vor Christus England und Südschweden. Dann wurde sozusagen ganz Europa erreicht. Natürlich heißt es nicht, dass dort überall die Leute schlagartig aufhörten zu jagen und zu sammeln, aber zumindest können wir feststellen, dass diese Technologie und diese grundsätzliche Idee zu diesem Zeitpunkt überall angekommen war. Was natürlich jetzt eine spannende grundsätzliche Frage ist, ist, war diese Transition, war dieser Übergang die Ausbreitung einer Idee? Sie können es vergleichen heute, wenn Sie an Memes im Internet denken, wenn Sie an Instagram, an TikTok denken. Es gibt Ideen, die breiten sich aus. Ja, keine Ahnung, vor 15 Jahren hatte plötzlich jeder so einen Fidget Spinner. Das ist also einfach eine Sache. Natürlich sind die Leute nicht über alle Kontinente gereist und haben die verkauft, sondern es war eine Idee, die sich ausgebreitet hat. Ja, wir kennen durchaus dieses Konzept, dass sich Ideen wie Moden ausbreiten. War das also eine Idee? Also die Menschen haben einfach gesehen, Mensch, der Nachbar baut Weizen an, das macht Sinn, das mache ich jetzt auch. Oder waren das Menschen, die diese Technologie mit sich getragen haben und Menschen, die sich ausgebreitet haben mit dieser Technologie? Das ist eine grundsätzliche Frage, die die Archäologie allein nicht beantworten kann. Die Archäologie sieht einzig und allein die Ausbreitung des Kulturmerkmals. Die Archäologie kann ganz genau kartieren, wann diese Idee wo war. Aber sie kann nicht feststellen, waren das Leute, die mit der Idee gereist sind, oder war es die Idee selber. Und hier kommt uns jetzt diese Explosion an alter DNA zunutze, die in ungefähr in den letzten 10 Jahren entstanden ist. Wir haben es also jetzt nicht mehr mit einem Neandertaler-Genom zu tun, sondern wir haben es mit 10.000, vielleicht sogar 20.000 publizierten alten Genomen heutzutage zu tun. 2023 gab es schon etwa 10.000 publizierte Genome von Menschen, die in den letzten vielen tausend Jahren, bis 10.000 Jahren, bis 20.000 Jahren gestorben sind. Mittlerweile sind wir wahrscheinlich bei eher 20.000. Der überwiegende Teil davon in Westeurasien. Und wir haben in meiner Arbeitsgruppe 2023 eine Publikation veröffentlicht, wo wir uns diese Daten mit einer neuen Brille angeschaut haben. Wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt diese Geschichte der Transformation und der genetischen Umwälzungen in den letzten 10.000 Jahren in Europa quantitativ erzählen, mit einer Methode, die so ein bisschen aus dem Machine Learning-Bereich kommt. Und wir haben dafür unser Modell gefüttert mit damals fast 3.000 alten Genomen. Wenn wir das heute nochmal machen würden, wären wir schon bei 6.000. Also die Zahl verdoppelt sich momentan fast exponentiell. Und wir sehen aber, dass wir auch damals schon eine gute Abdeckung über Westeurasien hatten. Fast alle Bereiche auf der Karte sind irgendwie abgedeckt durch alte Genome. Natürlich gibt es auch noch Bereiche, die nicht so gut abgedeckt sind. Und auch alle Zeiten sind gut abgedeckt. Insgesamt hat man ein relativ dichtes Netz an Datenpunkten in Raum und Zeit. Es gibt bestimmte Zeiträume, in denen nicht so viel zu sehen ist hier. Das liegt daran, dass es Zeiträume gibt, in denen die Menschen zum Beispiel ihre Toten verbrannt haben. In diesen Zeiten können wir leider keine genetische Information mehr aus den Knochenresten extrahieren, weil die Hitze bei der Verbrennung alle DNA zerstört hat. Aber in fast allen Zeiten gibt es eben auch Begräbnisse und dann hat die DNA überlebt bis heute und wir können sie extrahieren. Wir haben also den Computer gefüttert mit all diesen Daten, mit all diesen genetischen Daten und haben eine genetische Kartierung erstellt, die uns genau sagen kann, wo war eigentlich welche Art Herkunft wann? Also welche Menschen sind eigentlich wie wo gewandert? Und um das ein bisschen zu illustrieren, schauen wir uns mal ein Individuum an, was zu diesen allerersten Pionieren des Ackerbaus gehört. Ein Individuum, was vor ungefähr 7000 Jahren, genau genommen 5000 vor Christus, in der Nähe von Stuttgart gestorben ist. Ist reiner Zufall, aber dieses Individuum, also dass wir das genommen haben, ist kein Zufall, aber dass es in der Nähe von Stuttgart war, ist ein Zufall. Aber dieses Individuum gehört tatsächlich zu den allerersten Menschen, die hier in Westeuropa eben Ackerbau betrieben haben. Und jetzt können wir natürlich fragen, ähnlich wie das auch die Firmen machen, wenn sie ihren Speichel einsenden und die Firma fragen, wo sind denn meine Verwandten auf der Welt, können wir jetzt auch den Computer fragen, wo sind denn die Verwandten dieses Menschen, der das erste Mal Ackerbau gemacht hat in Stuttgart. Und das Schöne ist jetzt mit unserem Modell, dass wir eben nicht nur fragen können, wo sind die Verwandten von diesem Menschen, sondern wir können auch fragen, wo waren sie vorher? Wo waren sie etwa 2.500 Jahre vorher? Wo waren sie etwa 1.000 Jahre vorher? Wir können also nicht nur eine Frage stellen, wo sehe ich eine Ähnlichkeit zu diesem Individuum, wo leben die Verwandten, sondern wir können auch fragen, wo lebten sie wann? Und anhand dieser Frage können wir den zeitlichen Verlauf dieser Vorfahrenschaft detailliert nachspüren. Wir können allein mit der Genetik feststellen, dass die Verwandten dieses Individuums vor etwa 7000 vor Christus im fruchtbaren Halbmond und dann in Westanatolien waren, schließlich ungefähr 6000 vor Christus sehen wir, wie die Ähnlichkeit, die genetischen Verwandten dieses Individuums plötzlich im Balkanbereich auftauchten und dann, wie sich diese Herkunft weiter verschiebt nach Westeuropa und schließlich eben Stuttgart und natürlich auch den Rest von Zentraleuropa erreicht. Wir sehen also, dass die Herkunft dieses Menschen natürlich zum Zeitpunkt, wo er gestorben ist, durchaus als regional zu bezeichnen ist. Das war aus heutiger Sicht oder aus Sicht der damaligen Menschen natürlich kein Mensch mit Migrationshintergrund, ja, dessen Eltern sind wahrscheinlich hier in der Nähe geboren und so weiter. Aber wenn wir eben jetzt viele Generationen zurückgehen, dann sehen wir eben, dass die Generationen immer ein Stückchen weiter nach Südosten wegwandern. Und 2000 Jahre bevor dieser Mensch gestorben ist, sehen wir eben seine Vorfahren irgendwo im Bereich des fruchtbaren Halbmonds. Wir können also sehen, dass die Herkunft dieses frühen Ackerbauerns, genau wie die Archäologie vorhersagt, genau wie die Idee des Ackerbaus sich ausgebreitet hat, durch die Karte gewandert ist. Und diese Geschichte beweist oder zeigt oder ist ein Puzzleteil oder ein wichtiges Element des Beweises, den die Archäogenetik geführt hat, dass die Ausbreitung des Ackerbaus in Europa tatsächlich eine Ausbreitung von Menschen war und nicht eine Ausbreitung einer Idee. Ja, wir sehen detailliert, wie sich die Herkunft durch die Zeit verschoben hat und wie sozusagen unsere Vorfahren, die das erste Mal Ackerbau betrieben haben, eigentlich Migranten aus Anatolien waren. Jetzt können wir noch weitergehen und fragen, wie sieht es eigentlich bei uns heute aus? Sind wir dann 100% Nachfahren dieser ersten Ackerbauern? Nein, sind wir nicht, denn zwar ist dieser Pionier, dieser 5000 Jahre alte Pionier aus Stuttgart, der stammt tatsächlich fast zu 100% aus Anatolien ab. Aber nach 5000 vor Christus, in den 1000 Jahren danach, hat sich eine Vermischung ereignet mit den Jägern und Sammlern, die es durchaus auch hier noch gab. Und diese Vermischung hat dazu geführt, dass heute immer noch etwa ein 1/20 unseres Erbguts heute auf die Menschen zurückgeht, die hier schon seit der letzten Eiszeit gelebt haben und gejagt haben und gesammelt haben. Wir sind also etwa 20% Jäger und Sammler und zu etwa 50% gehen wir auf diese anatolischen Migrantinnen zurück, die vor 7000 Jahren dazugekommen sind. Und dann gibt es noch eine weitere wichtige Migrationswelle, die kann ich jetzt heute nicht mehr im Detail beschreiben. Die geschah vor 4500 Jahren, wo Menschen aus der pontisch-kaspischen Steppe in Europa gekommen sind und die genetische Kartierung nochmal völlig durchgewirbelt haben. Und wir stammen also heutzutage nur noch 20% von den Menschen ab, die hier seit der Eiszeit lebten, und zu 80% ist unsere Herkunft migrantisch, muss man sagen, aber halt über sehr lange Zeiträume. Ein letztes Beispiel möchte ich noch mitbringen, einfach damit Sie sehen, wir beschäftigen uns nicht nur mit diesen 1000 Jahre alten Prozessen, sondern wir gucken zunehmend auch in die viel jüngere Vergangenheit. Und ein Untersuchungsgegenstand, den wir uns in den letzten Jahren angeguckt haben, ist die frühmittelalterliche Migration nach Großbritannien, die nach dem Ende des Römischen Reiches eingesetzt hat. Sie sehen also, wir machen gewaltige Sprünge. Wir haben angefangen bei 100.000 Jahren, dann in Neandertaler 40.000 Jahren, dann Ackerbau und Jäger und Sammler 5.000, 6.000, 7.000 Jahre, 10.000 Jahre. Jetzt sind wir plötzlich bei nur noch ungefähr 1.500 Jahren, also etwa 600 nach Christus. Die sogenannte angelsächsische Migration. Schriftquellen und auch archäologische Quellen und sprachliche Quellen belegen in England ebenfalls eine große Transformation. Natürlich vielleicht nicht so gewaltig wie die vom Jagen und Sammeln zum Ackerbau, aber doch immerhin eine Transformation zum Beispiel von keltischen Sprachen zu einer germanischen Sprache. In England wird heute nicht mehr keltisch gesprochen wie in Wales und Schottland, sondern dort wird eben Englisch gesprochen. Das ist eine Sprache, die eben zum großen Teil auf germanischen Ursprung zurückgeht. Und diese Transformation, die wird irgendwann stattgefunden haben im frühen Mittelalter. Das wusste man auch schon. Und auch hier stellt sich natürlich die Frage, waren das wenige Leute, die dort sozusagen plötzlich dann diese Sprache durchgesetzt haben, die neue Kultur, oder waren das auch Massen von Menschen, die rüberkamen? Und wir haben uns diese Frage angeguckt mit hunderten Genomen, also auf 500 Genome haben wir damals sequenziert, in ganz England verteilt und auch auf dem Kontinent, zum Beispiel aus Niedersachsen, aus Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und der holländischen Nordseeküste, die etwa auf diese Zeit datieren, also zwischen 400 und vielleicht, also die auf die zweite Hälfte des ersten Millenniums nach Christus datieren. Und wir haben auch hier festgestellt, dass es eine massive genetische Verschiebung stattgefunden hat. Jetzt könnte man ja meinen, na gut, die Nordsee zu überqueren ist ja jetzt nicht so schwer. Das können die Leute ja vielleicht auch schon vor 1000 Jahren gemacht haben. Das sehen wir aber nicht. Wir sehen nicht, dass sich seit der letzten großen Einwanderung nach England 2500 vor Christus, das sogenannte Glockenbecher, das würde jetzt zu weit führen, das nochmal zu erklären. Aber seit dieser Zeit hat sich keine große Migrationsbewegung mehr von der Nordseeküste aufgemacht nach England. Wir sehen das, weil wir zum Beispiel feststellen können, dass zwischen der Bronzezeit und der Eisenzeit die Herkunft sich nicht verschoben hat. Wir sehen also in dieser simplen Modellierung, wo wir einfach sagen, sind die Leute ähnlicher oder wie viel Prozent gehen zurück auf die lokale Herkunft, wie viel gehen zurück auf die kontinentale Herkunft, sehen wir erst, dass im frühen Mittelalter plötzlich in ganz England massiv viel Herkunft aus dem Kontinent auftaucht. Das ist also etwas, was es tausende Jahre vorher nicht gegeben hat. Und dann plötzlich, unsere Schätzung hier sagt, 75% der frühmittelalterlichen Communities in England gehen auf diese Migranten von der kontinentalen Nordseeküste zurück. Wir können noch mehr machen. Wir können nicht nur schätzen, wie viele das waren oder wie viel Prozent, sondern wir können auch fragen, woher kamen die? Mit unserer selben Methode, die ich gerade eben auch vorgestellt habe, können wir auch schätzen, wo lebten diese Menschen zu derselben Zeit? Und wir stellen fest, dass alle Menschen mit dieser kontinentalen Herkunft tatsächlich aus einer Region, aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und ja, bis nach Dänemark rein kamen. Und es gab auch Vermischung. Und wir sehen diese Vermischung auch in tatsächlichen Familienstammbäumen. Das ist also jetzt sozusagen Integration. Auf Englisch würde man sagen, caught in the act, also Integration, die wir sozusagen sofort in flagranti erwischen. Wir haben hier eine Familie migrantischer Herkunft in Dover, das ist eine Stadt im Süden Englands, die kennt man vielleicht, wenn man über den Kanal rübersetzt mit dem Tunnel. In Dover gibt es ein großes Gräberfeld aus der angelsächsischen Zeit, das nennt sich Dover Buckland. Da haben wir Dutzende Individuen analysiert und haben eben auch einen Familienstammbaum über 5 Generationen rekonstruieren können. Mit Großeltern, Kindern, einer Urgroßelterngeneration, einer Großelterngeneration, einer Elterngeneration und so weiter, bis runter zu Urenkeln. Und hier sehen wir eben, dass diese migrantische Gruppe eben im Wesentlichen unter Migranten geheiratet hat, bis zu einem Zeitpunkt in Generation 3, wo plötzlich ein Mann mit migrantischer Herkunft eine Frau mit lokaler Herkunft zumindest mit ihr Kinder bekommen hat. Und diese Kinder sind dann tatsächlich auch vom Erbgut her ein bisschen eben zwischen diesen beiden Herkünften, also vermischt. Das hat es also gegeben. Wir wissen also, dass diese Migration nicht dazu geführt hat, dass sich irgendwie eine Gruppe total abgespalten hat, sondern es gab diese Vermischung. Und das sehen wir auch im heutigen England noch. Wir wissen nämlich, dass heutige Engländer etwa zu 40% auf diese kontinentale Herkunft zurückgehen. Also 75% aus dem frühen Mittelalter war sozusagen dieser erste Puls. Und dann hat sich das etwas weiter verdünnt oder sagen wir mal vermischt mit der lokalen Herkunft. Und dann kommen wir eben auf heutzutage 40%. Also das ist wirklich ein Beispiel für eine massive Migration. Eben nach den anderen Beispielen, die ich gebracht habe aus dem Bereich Jägern und Sammler, früher Ackerbau, auch hier in England, können wir also schon im frühen Mittelalter diese großen Migrationsbewegungen feststellen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich kann Sie noch auf weitere Studien verweisen, die wir gemacht haben, die ich aber jetzt nicht mehr im Detail vorstelle. Wir haben zum Beispiel Verwandtschaft bei den Kelten untersucht und festgestellt, dass hier eventuell die Erbfolge über die Schwestern ging, anstatt über die eigenen Kinder. Es gibt eine Studie zu den Phöniziern, haben Kollegen durchsucht. Wir haben spannende Ergebnisse aus der grünen Sahara. Es gab vor vielen tausend Jahren mal eine Zeit, in der die Sahara grün war. Und tatsächlich stellen wir dort auch fest, dass dort Menschen durchgewandert sind in der Zeit. Und schließlich haben wir auch in Südafrika gearbeitet. Also es gibt viel mehr zu erzählen, aber das soll es jetzt erstmal für heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Das war Stefan Schiffels mit seinem Vortrag Gene und Geschichte, wie alte DNA unsere bewegte Vergangenheit erzählt. Stefan Schiffels hat seinen Vortrag am 20.06.2025 im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaften in Leipzig gehalten. Und wenn euch das Thema interessiert, dann hört euch doch auch noch den nächsten Hörsaal an. Dort erklärt der Paläogenetiker Johannes Krause, wie man mit Hilfe von fossiler DNA Krankheitsausbrüche rekonstruieren kann. So lässt sich zum Beispiel die Verbreitung der Pest historisch erforschen. Ich bin Nina Bus-Bartels. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.